Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zu einer weiteren Ausgabe des Clubkultur-Podcasts mit mir, mit Rudi Brani. Die sommerliche Hitze will nicht weichen aus der Stadt. Das ist natürlich gut für alle Outdoor-Events, aber vice versa nicht so von großem Vorteil für die Clubs, die über wenig Außenfläche verfügen. Ohne Zwischenfälle verlief jedenfalls das große Ben Böhmer-Konzert. Wir erinnern uns, im letzten Podcast habe ich darüber berichtet. Es war am Ende auch ausgezeichnet besucht und konnte bis 22 Uhr friktionsfrei über die Bühne gehen. Ich würde mal ironisch anmerken, dass manchmal Privatpersonen mit guten Kontakten ins Rathaus fast mehr helfen als die Vienna Club Commission, die zu diesem Thema mir persönlich, das ist meine private Meinung, im Sommer ein bisschen zu leise war. Die Afterparty danach hätte wahrscheinlich ein bisschen voller sein können, genauso wie auch am Freitag. Da gab es ja auch ein Spontantechno. Aber das mag auch der großen Hitze geschuldet sein. Vielleicht ist auch das mediale Gezerre um die Location im Vorfeld gepaart mit diesem unendlichen Sommer kein Turbo-Boost gewesen, obwohl sich ja hinsichtlich Sommersperrstunde nun doch einiges zu tun scheint in der Wiener Stadtpolitik. So kündigte die Stadt Wien am letzten Mittwoch im August eine Novelle des Veranstaltungsgesetzes an. Es werden bestehende Veranstaltungsstätten dadurch nämlich geschützt. Traditionsreiche Locations für mehr als 1500 Besucher, die älter als 30 Jahre sind und einen bedeutenden historischen, kulturellen oder touristischen Wert haben, sollen demnach auch dann weiter betrieben werden können, wenn eine Wohnbebauung heranrückt. Das teilte das Büro des zuständigen Stadtrats Jürgen Czernohorski mit. Voraussetzung sei, dass es nicht zu einer Gesundheitsgefährdung kommt. Für Locations, die bisher schon bis 23 Uhr genehmigt waren, ist das gut. Für die anderen bleibt es hingegen kompliziert. Das heißt, natürlich im Klartext, für eine Arena könnte das eine sehr, sehr gute Nachricht sein, für die Metastadt etwas weniger. Aber es ist einmal ein Anfang, dass man auch die Location schützt und nicht nur die Mieter oder die Gebäude, die dann eben viel später erst dazukommen. Man denkt jetzt langsam im Rathaus darüber nach, Konzertlocations eben zu bewahren. Und das werden nun wohl auch die Immobilienfirmen ihren Kunden weitergeben müssen, wenn sie in der Nähe einer solchen Location eine Wohnung beziehen. Ob es hilft, man wird sehen. Es ist ja jedenfalls Wahlkampf. Und da sind natürlich solche Zuckerl vielleicht auch mal zwischendurch ganz gut. Ansonsten gehen die Outdoor-Events im September nun in ihre Closing-Phasen. Der Vienna City Beach Club hat quasi schon geclosed. Das ist kein Sonntag ohne Techno. War diesmal am 1. September im Pavillon mangels großer Alternativen. Und auch das Techno-Café und Albert und Tina kündigen bereits ihre letzten Events an. Wie viele Add-ons es dieses Jahr noch geben wird, werden wir ja sehen. Wer weiß, vielleicht gibt es ja noch 3 oder mehr Zugaben und es bleibt bis Oktober tropisch. Es wäre jedenfalls nichts Neues in diesem verrückten Sommer. Spätestens dann muss es aber doch irgendwann mal kühler werden und die Feierbütigen kehren wieder in die Clubs zurück, hoffen wir zumindest. Nicht mehr so zahlreich wie früher, aber doch. Und es kommen ja wieder frische Studenten nach, wie man früher gesagt hat, die ihren nächsten Lebensabschnitt in einer Universitätsstadt beginnen. Ein Club, der unter anderem auch auf dieses Publikum abzielt, ist der SAS. Für uns schon seit langem der beste Kleinclub der Stadt und immer noch der einzige mit einer kontinuierlichen offiziellen Aufdauer in Wien. Schon im Frühsommer wurde vermeldet, dass es einen sanften Wechsel in der Booking-Abteilung geben werde. Ja, und nun dürfen wir darüber hier mit dem scheidenden Booker und der neuen Hauptdarstellerin reden. Herzlich willkommen bei mir jetzt Anni Herzer und Nick Jacobs. Hallo.
Hallo.
Hi.
Anni, würdest du dich eigentlich als Post-Corona-DJ bezeichnen?
Naja, ich finde, jemanden einzuordnen in eine Zeit von einer Krankheit jetzt nicht so ideal. Ich finde, ich würde mich einfach nur als normale DJ bezeichnen, als jetzt Post-Corona oder Prä-Corona oder Post-Wirtschaftskrise. Ich finde das irgendwie ein bisschen negativ belastete Begriffe. Ich würde einfach DJ sagen.
Wann hast du angefangen?
Naja, zum Auflegen angefangen. Ja, nach Corona, aber das Ding ist, ich habe halt schon Jahre davor Musik gesammelt, ich hatte einfach nicht wirklich den Mumm, mich dahin zu stellen und es zu machen, aber wirklich, ich spiele teilweise Tracks, die habe ich vor 8 Jahren in England shazamt und mir jetzt irgendwie runtergesucht oder geladen, voll. Also ich würde sagen, der ganze Prozess geht schon länger.
Und was war dann der Mumm-Booster, das du dich hingestellt hast?
Ja, gepusht werden von Leuten, die gemeint haben, so, du machst das jetzt, du redest seit 8 Jahren davon, jetzt mach mal.
Jetzt stell dich hin.
Genau.
Genau.
War nicht einer der ersten Gigs auch im SAS, nicht? Also wir haben uns kennengelernt über die Alessa, glaube ich, nicht?
Naja, einer der ersten nicht, aber es war noch Disco damals, ja.
Ja, ja, ja.
Es war noch Disco, zu den Stilen kommen wir noch. Aber wenn man dich so sieht, und du bist ja auch natürlich klarerweise wie die neue Generation viel aktiver auf Social Media als wir alten Säcke, gehören Prosecco und Adidas zu dir? Oder sind das jetzt mittlerweile Attribute, die du einfach früher verwendet hast und sie noch immer als Markenzeichen verwendest?
Naja, auf meine Sponsorung warte ich noch, wenn es darum geht. Aber nein, ich glaube, das sind die Hosen, die ich gerne trage und die Sachen, die ich gerne trinke. Aber ich würde nicht sagen, dass das jetzt mein einziges Markenzeichen oder sowas ist.
Jetzt ein bisschen in diese Klugscheißerei reingehen, aber tatsächlich ist ja Prosecco ein Modegetränk geworden. Das war tatsächlich, glaube ich, schon ein bisschen vor Corona und dann von Berlin ausgehend. Wobei das ja eigentlich nie Prosecco war. Wusstest du das?
Ja, also ich bin meistens bei Frizzante angesiedelt, das weiß ich schon, aber Prosecco klingt besser als Frizzante.
Okay. Aber du trinkst doch hin und wieder gerne ein Gläschen.
Ja, auf jeden Fall.
Wie kann man jetzt also deinen Werdegang in der Szene beschreiben? Wir haben es ja schon ein bisschen angedeutet. Du wurdest irgendwann einmal gepusht, aber so eine Kurzbio für die dich noch nicht kennen?
Naja, ich habe vor allem als Grafikdesignerin in der Szene begonnen. Also ich habe jetzt, wenn man das so Szene nennen möchte, aber ich habe bei einigen Clubs als Grafikdesignerin gearbeitet. Und habe dann über Haus gemacht, ein bisschen mit dem Auflegen begonnen und habe am Anfang eigentlich Disco gespielt, nur hat sich Haus gemacht dann zu einem Techno-Kollektiv geeinigt. Dadurch konnte ich kein Disco mehr dort spielen und wurde dann ein bisschen in die Techno-Richtung geschoben. Und mir war halt immer wichtig, ganz viele Vocals, ganz viele Melodien und habe das so ein bisschen zusammengemischt und da kam dann halt die tranzigere Sache raus.
Mhm. Musikalisch warst du ja, als ich dich früher mal gehört habe, jetzt habe ich dich immer nur in kurzen Snippets vernommen, in der Fraktion Spaß, House, Disco, Trash unterwegs. Jetzt kannst du mich gern korrigieren, was stimmt davon nicht und was bist du jetzt für dich laut Eigendefinition?
Also Spaß macht's immer. Ja. Und also derzeit würde ich sagen, es ist deutlich langsamer geworden. Ich glaube, ich habe jetzt 20 PPM gebremst und bin mittlerweile eher bei Hardhouse, House, bisschen Hardgroove und ab und zu ein bisschen Trance-Elemente, aber doch deutlich langsamer geworden als früher.
Hardgroove gefällt mir tatsächlich auch, ist eine findet man aber nicht als eigene Musikrichtung, obwohl es mittlerweile viele Hardgroove-Partys gibt. Es gibt mehr Hardgroove-Partys als Hardgroove-Releases.
Ja, ich glaube, das ist meistens so verschachtelt in anderen technoiden Releases drinnen.
Du bist jetzt mit meinem alten Buddy Nick Jacobs hier, der nun ja einige Jahre so etwas wie der Programmdirektor des SAS war. Bist du der Programmdirektor des SAS? Darf man das überhaupt sagen?
Ja, also ich habe es immer jetzt als Programmgestalter gesehen, als Programmdirektor. Es war doch immer eine Zusammenarbeit im SAS mit den anderen. Ja.
Und jetzt gibt es nun sowas wie eine Art Übergabe von dir zu Anni.
Ja, die ist tatsächlich auch schon passiert.
Die ist schon passiert.
Ja, genau, ja.
Wie ist es dazu gekommen?
Ja, also es gab einige Umbrüche in meinem Leben und wie soll ich sagen? Ich dachte immer, meine Tätigkeit im SAS war sowas Einzementiertes, was sich nie ändern würde. Mhm. Und eines Tages bin ich drauf gekommen, auch das kann sich im Leben ändern. Und habe mich dann relativ kurzfristig dazu entschieden, das zu machen. Habe das dann auch Gregor und Sebastian, also für die nicht wissen, das sind die Eigentümer seit eh und je.
Beide waren schon hier übrigens, beide.
Ja. Und habe denen das halt gesagt, meine Ideen dazu relativ transparent geschildert. Und die sind dann halt da mitgegangen. Und dann haben wir uns mal überlegt, ab wann könnte das sein? Und wie können wir da auch ein Onboarding oder einen Übergang zu jemanden anderen gestalten?
Ja. Und es gab ja immer wieder die Gerüchte, jetzt frage ich dich direkt, dass du auch quasi ein bisschen beteiligt warst am SAS. Stimmt das?
Nee, niemals.
Niemals.
Also ich war sehr lange selbstständig tätig und habe als Selbstständiger vor Ort genau das Programm mitgestaltet oder gestaltet oder kuratiert, wie man möchte.
Ja. Kuratiert klingt schön.
Ja. Und dann wurde ich angestellt, das ist glaube ich vor 4 Jahren passiert oder vor 3 Jahren passiert. Und genau, ja.
Es gibt ja selten friedliche Übergaben von irgendwas, weil meistens endet das mit irgendeinem Rauswurf von irgendjemandem oder jemand muss gehen und dann kommt der andere oder jemand wird ersetzt und drängt den anderen raus. Woran könnte das liegen?
Ja,
Frage an beide.
Ich weiß nicht, ich bin ein sehr friedlicher Mensch, ich kenne mich mit solchen Sachen eher weniger aus.
Ja, du bist ja quasi jetzt sozusagen dazu gekommen. Ich nehme mal an, nicht an, dass du dich reingedrängt hast, aber du bist ja schon länger dabei. Warum glaubst du?
Ja, also wie gesagt, ab dem Zeitpunkt, wo ich für mich entschieden habe, das nicht bis das SAS schließt, das weiterzumachen, wollte ich auch, weil mir der Club wichtig ist und weil ich mich da ja doch die letzten 12 Jahre vehement beschäftigt habe und es mich interessiert hat, dass der Club auch gut funktioniert aus unterschiedlichen Ebenen oder Perspektiven, war es mir auch wichtig, dass eine, wie du sagst, friedliche Übergabe passiert, ja? Und dass da auch genug Zeit und Raum ist, damit alle Prozesse, die wir entwickelt haben, auch an eine weitere Person übergehen können, ohne dass es schwierig wird.
Nick, du heißt ja wirklich Jakobs.
Ja.
Nicht Jacobs.
Genau, ja.
Das, ja. Dich kenne ich ja schon lange. Du warst noch in der alten Sky Kitchen dabei.
Nee.
Nicht? Dort nee. Nicht, aber die Meuterei, also erst in der Forelle.
Ja. Sky okay. Kitchen ist ja Präforellen, Turbos, die Turbos waren
das
eigentlich.
Okay, gut, dann haben, ja. dann haben wir dieses Missverständnis auch ausgeräumt. Warst lang mit der Clubkultur verwurzelt, bist jetzt dann aber andere Wege gegangen, hast studiert und so weiter. Wie tief bist du eigentlich noch mit der Clubkultur verwurzelt, Stand heute?
Puh, also ich würde schon sagen, dass es ein gewisser Anteil meiner Identität ist schon immer der Clubkultur gewidmet gewesen. Aber jetzt, Stand heute, habe ich mich bis zu einem gewissen Grad, nachdem die Anni auch mit einem sehr, glaube ich, ganz gut gelungenen Onboarding, habe ich mich ja relativ, wie soll ich sagen, momentan ist es nicht so Thema in meinem Leben. Ja.
Das SAS gilt ja als noch eine der wenigen Bastionen, in der man echte Clubmusik hören kann, auch Stand 2024. Vielleicht nicht mehr die Clubmusik, die jedem gefällt, aber die heute in den Clubs gehört wird, wenn sie sich abseits des Kommerz bewegen wollen. Hat man eigentlich dort auch gemerkt, dass die Besucher ein bisschen beliebigere Musik hören wollen, wie es ja überhaupt allgemein in den letzten Jahren üblich geworden ist, zu Usance geworden ist? Anni? Vielleicht.
Naja, ich glaube, dass sich alle Musik weiterentwickelt und dadurch halt nichts gleich bleibt. Und natürlich sich, finde ich, gerade im SAS ist ein bisschen mischt zwischen der üblichen oder der schon länger spielenden Hausmusik und neuen Mixen, die jetzt auch ziemlich populär sind. Aber ich finde, gerade da bleibt die Waage noch sehr ausgeglichen im Gegensatz zu anderen Clubs, wo es jetzt schon überhand nimmt.
Genau, da könnte man jetzt natürlich in die Tiefe gehen und sagen, ist das eine Neuentwicklung, wenn man ausschließlich oder fast ausschließlich alte Sachen hernimmt und sie neu zusammenbustelt? Hast du auch den Eindruck, Nick, dass das so in vielen Genres passiert ist?
Also ich kann nur dazu sagen, uns als SAS oder mir als Programmgestalter war es immer wichtig, eine Balance zwischen ausgelassener und auch zeitloser Musik also zu finden. Ich selbst habe ja nicht so viele Bookings gemacht, sondern ich habe geschaut, dass ich Veranstalter, Veranstalterinnen zusammenhole, die auch wirklich was wissen von dem, was sie tun, sei das ausgelassene Musik oder eben auch zeitlose Musik und denen die Gestaltungsräume anbiete, sich da zu verwirklichen und ihr Wissen, ihr musikalisches Wissen auch in Clubs anzubieten.
Stimmt es oder täuscht mich mein Eindruck, dass auch im SAS nach der Pandemie ein bisschen das alte Stammpublikum weggebrochen ist, natürlich durch Neues ersetzt wurde, klarerweise. Aber wir kennen ja so die Zeiten früher, als teilweise dann noch um 11 Uhr schon die Bar voll war und so weiter.
Das ist wirklich sehr schwierig für mich zu beantworten, denn ich habe seit 2020 hauptsächlich nur die After-Hour-Dienste betrieben.
Die war schnell voll.
Die war immer sehr schnell voll. Und in der Nacht war ich sehr selten vor Ort. Da hat sich eher Patrick, Sebastian und das restliche Team darum gekümmert. Mhm. Also das wäre eine Frage an die ich jetzt nicht so gut beantworten könnte.
Okay, aber beginnen Abende später jetzt in diesen Zeiten? Wann beginnen denn die Abende
schon,
eigentlich?
Also ich finde es schade, dass die Abende mittlerweile überall einfach ein bisschen später losgehen. Ich finde, der Need für früher feiern ist bei allen gegeben, nur keiner, das ist so ein, keiner will früher gehen, weil keiner da ist. Das ist so ein vicious circle, aber generell, glaube ich, wären alle bereit, wieder früher feiern zu gehen.
Ja, ich hatte viele Leute hier schon, unter anderem die jetzt Jungs von Soul zum Beispiel jetzt oder auch ja, unzählige, die Daytime-Events propagieren. Und du sagst es ganz richtig, der Need wäre da, Aber die Leute kommen nicht früher in einen Club rein. Also man kann um 9 beginnen, man kann um 10 beginnen, man kann wahrscheinlich, ich sage jetzt mal, gratis Prosecco herschenken.
Das hey, das funktioniert super. Also don't mock the Prosecco.
Glaubst du, dass man es dann vollkriegen wird?
Naja, also bei mir war durch den Prosecco definitiv was los.
Also ich glaube, eines der Bewegfaktoren für Menschen, früher in den Club zu kommen, ist erstens nicht lang anstehen zu müssen und zweitens reinkommen zu können auf jeden Fall. Das heißt, umso gehypter die Party, umso mehr Leute kommen, umso früher kommen die Leute auch. Ich glaube, Menschen feiern sehr gerne auch zu Hause und kommen dann gern später. Also ist ein Club überhaupt ein Ort, um um 11 Uhr zu sein, wenn man es so in der Nacht betreibt?
Ja, ja, das ist natürlich die Frage. Natürlich hinterfragen. In Berlin beginnen die Partys um 12 oder in Spanien und in Portugal und da kommen die Leute trotzdem um 2 und ja, es ist wahrscheinlich so, die Öffnungszeit plus 2 Stunden, dann geht's los.
Kann man das so sagen? Kommt immer drauf an, wenn man jetzt eine, ich weiß nicht, ein Kollektiv bucht, die schon mit vielen Leuten kommen und dann startet halt das Ganze schon ein bisschen früher, aber ich glaube, das ist alles.
Also wir haben auch schon um 9 geöffnet und die Leute sind erst um 2 gekommen. Also diese These müsste man versuchen zu quantifizieren.
Man ist ja nie wirklich ehrlich, aber ich frage trotzdem einmal, wie zufrieden seid ihr beide mit der aktuellen Auslastung des SAS? Ich selbst, muss ich gestehen, war jetzt auch schon länger nicht mehr dort. Und auf die Geschichten hört man ja, soll man nicht hören, wenn man einen Podcast macht. Beginn vielleicht mit dir.
Also ich muss ehrlich sagen, im Frühjahr generell, ich war öfter, vor allem auch durch meine eigenen Events und ich fand die Auslastung da sehr gut. 35 Grad Sommer ist, glaube ich, für jeden Club problematisch, aber ich glaube, das ist komplett verständlich und da sind die Leute halt mehr draußen und auf Urlaub, aber ich bin mir sicher, dass es im Herbst wieder genauso wie im Frühjahr sein wird.
Dem schließt du dich an, nehme
ich
an.
Ich kenne die momentane Auslastung nicht, da ich seit ungefähr einem Monat oder eineinhalb Monate nicht mehr im aktiven Geschäft inkludiert bin.
Das heißt, du bist jetzt quasi wirklich, du hast übergeben, hast sozusagen Anni gezeigt, wie man, oder gezeigt, ich weiß nicht, ob man viel zeigen musste, aber hast dich mit ihr eingearbeitet und bist jetzt offiziell.
Genau, also im Juli ging es wirklich darum, auch die Anni in diverseste Prozesse zu inkludieren und ihr einfach zu zeigen, wie ich die Arbeit gemacht habe, also jetzt vor allem auf bürokratischer, struktureller Ebene, dass möglichst sie einen leichten Einstieg hat und auch die anderen im Club eine leichte Übergabe haben, dass es sich nicht so ganz anders anfühlt als vorher. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen.
Ja, ich glaube schon.
Und ich kann auch sagen, ich und auch Cleanne sind, glaube ich, sehr zufrieden mit der Auswahl, denn ich glaube, die Anni macht das sehr gut.
Gehst du dann ins SAS-Büro oder machst du das von zu Hause?
Naja, ich gehe schon noch ins Büro, aber ich arbeite auch viel von zu Hause, da ich ja verschiedene Jobs arbeite. Und
ironisch fragen, wird sie leichter erreichbar sein als du manchmal am Abend?
Das ist jetzt, glaube ich, so mehr eine Beziehungsfrage, die zwischen uns läuft.
Kommt bei mir von Wochen.
Die Anni ist auf WhatsApp jedenfalls viel schneller erreichbar als ich.
E-Mail aber dafür das Gegenteil.
Aber beim E-Mail ist umgekehrt.
Aber ich habe auch von Anna gehört, dass man dich nicht so leicht erreicht. Also du hast ja wahrscheinlich deine Auszeiten gegönnt und gewisse Tageszeiten wolltest du einfach nicht
sagen. Nach 12 Jahren Arbeit kann man, glaube ich, sehr viel fantasieren über... Wie
aber das
was
macht
war
mir die
oder
Stadt
wie
leichter,
ja.
Weil dann muss ich nicht so schnell antworten. Ja.
Und ich meine, Rudi, also wenn man über 204 Events im Jahr koordiniert, gibt es sehr viele Menschen, mit denen man zu tun hat. Und bei manchen Menschen wird es ein bisschen herausfordernder, aber es bei anderen ist es viel Zeitressourcen, die das aufbraucht. Ja. Also klar habe ich mich immer wieder auch abgegrenzt, gesagt, hey, jetzt arbeite ich gerade nicht.
Okay, ja. Ja, das ist ja auch fair enough. Voll. Das wurden ja auch schon zu deiner Zeit, Nick, dann so ich sage jetzt mal in diesem Umbruch, vor allem nach der Pandemie, viele neue, frische DJs und Crews-Kollektive geholt. Wie definieren sich diese für euch, dass sie es verdient haben, im SAS einen Abend zu bekommen? Weil Kollektive sind ja dann wie die Pilze aus dem Boden geschossen.
Puh, ja, also aus meiner Perspektive würde ich sagen, wir haben immer versucht zu schauen, wer passt irgendwie ganz gut zum SAS, welche Gäste kommen in SAS, welche Kollektive, also welche Personen aus den Kollektiven sind auch irgendwie vor Ort und mischen sich ein und involvieren sich. Und es kam selten eigentlich von uns eine aus dem Blaue heraus eine Anfrage an jemanden, sondern es ist immer irgendwie zu irgendeiner Form von Beziehung gekommen und wo wir dann versucht haben, das gemeinsam irgendwie aufzubauen. Und da waren auch verschiedenste Player und Playerinnen, die wir, ja, die da auch geholfen haben, verschiedenste Leute, die wir nicht kannten, ins SAS zu bringen.
Mhm. Was sagst du jetzt als
So hast du auf mich geholt.
Und das war auch zum Beispiel, ja, die Anni hat auch sehr dazu beigetragen.
Nein, ich meine, du hast mich so ins Haus geholt. ja, sehe ich auch so. Ich habe jetzt ein paar, die ich für SAS sehr passend finde, die vielleicht noch nicht so viel vertreten waren, schon proaktiv angeschrieben, weil ich sie auch kannte und ich mir dachte, das wird gut passen. Aber sonst gehe ich mit dem, was du gesagt hast.
Ja, und jetzt frage ich dich direkt, an welchen Hebeln sollte und wird nun ein wenig gedreht werden? Was wird jetzt durch dich vielleicht vorsichtig gesagt anders? Du wirst ja nicht das ganze Ding umkrempeln, nehme ich an, weil ihr ja grundsätzlich zufrieden sein könnt, was gelaufen ist. Aber gibt es da etwas, was du sagen kannst?
Naja, also erstens versuche ich ein bisschen mehr das Programm rauszutragen, das, wie du eh gesagt hast, die neue Generation Social Media, aber nein, ich versuche ein bisschen mehr rauszutragen, wer wann wie spielt, weil ich glaube, das geht manchmal ein bisschen unter und sonst haben wir unser Awareness-Team zum Beispiel, dass ich gerade versuche, noch ein paar Leute dazu zu holen und ja, musikalisch halt auch ein breites Programm zu finden.
Das fällt mir tatsächlich ab. Ja, bitte, lieber
Dick. Was die Anni vor allem mitbringt, ist Umsetzungskraft. Denn Sebastian, Gregor, ich und Patrick, es gab viele Momente, wo wir über sehr viel gesprochen haben und sehr viele Ideen hatten, sehr viele Visionen, aber es hat dann oft beim Umsetzen gescheitert und die Anni packt an und macht.
Also ich mache einfach. Schlag. Ja, ich frage dann manchmal vielleicht nicht.
Sie bringt eine gewisse Energie rein, die wirklich gut ist für die Dynamik im Team und das ist sehr begrüßenswert.
Und vor allem das Social-Media-Thema, ja, das stimmt, da gebe ich dir natürlich absolut recht, das war vielleicht vorher noch nicht euer Lieblingsthema, sagen wir. Ist auch nicht meines, gebe ich auch offen ehrlich zu.
Ist auch nicht meines, wenn man es nicht glaubt, aber es funktioniert halt.
Es funktioniert, man muss es machen, denn ansonsten wird das halt nichts mehr sozusagen, wenn man irgendwo auftritt. Sind also, weil du es gerade gesagt hast, die alten Haudegen, Sebastian und Gregor, noch immer oft selbst vor Ort oder haben Sie auch so eine Art Hofübergabe betrieben und sind ja auch schon, haben ja auch andere Projekte, wie wir wissen?
Ja, also der Patrick ist prinzipiell derjenige, der vor Ort den Betrieb leitet und der Sebastian ist, glaube ich, momentan zweimal pro Woche doch hinter der Bar und arbeitet und der Gregor ist eher sporadisch und ist eher im Backoffice mit verschiedensten Tätigkeiten involviert.
Dann gehen wir mal kurz das Programm durch, das es im SAS eh schon immer gegeben hat und jetzt auch in Zukunft nämlich einmal mit sanften Adaptierungen geben wird. Es gibt ja den Donnerstag, den klassischen, es war immer so der Studententag. Darf ich das noch sagen? Der Donnerstag stand eben auch dafür, dass eben neue Sachen ausprobiert wurden und neue Crews gespielt haben.
Genau.
Ja.
Und das also es war immer so, am Donnerstag hat man schon ein bisschen herumexperimentiert und das hat teilweise auch zu positiven sowie negativen Entwicklungen beigetragen. Aber es war schon ein bisschen so gedacht, das Sprungbrett fürs Wochenende und über die Jahre haben sich ja verschiedene Freundschaften sowie auch Beziehungen entwickelt, wo wir immer mit fixen Veranstalter sowie Veranstalterinnen zusammengearbeitet haben. Und das war auch immer ein bisschen schwierig, da so eine Art Triage zu betreiben, wer bei wem passt es jetzt noch, bei wem passt es nicht, an was für Kriterien passt oder passt es nicht. Und das SAS, ja, wir haben nur einen Floor und es gibt sehr viele Wiener und Wienerinnen und auch Österreicherinnen etc., die gerne im SAS was machen wollen würden, aber der Platz ist halt sehr limitiert. Und
es gibt mehr DJs und weniger Clubs. Das haben wir ja auch, leider auch schon oft, auch hier im Podcast schon oft behandelt. Ja, und dann gibt es den Freitag und den Samstag, die sind dann meistens so ein bisschen vergeben worden, oder wie kann man das definieren? Gibt es da Unterschiede zwischen den Stilrichtungen? Oder?
Naja, also ich habe jetzt versucht, dass der Freitag und der Samstag sich zumindest voneinander unterscheiden pro Woche, aber sonst...
Ja, das war der Versuch eigentlich immer.
Ich kann jetzt nur für mich sprechen.
Aber ihr seid prinzipiell ja kein echter Techno-Club, sondern eigentlich alles und eher weniger Techno.
Also eigentlich eher Haus und alle Variationen.
Also wir haben auch fast, ich glaube, letztes Jahr schon entschieden, dass wir kaum noch Techno-Veranstalter und Veranstalterinnen reinnehmen. Also es ist vorwiegend spielt's Haus. Also wenn man elektronische Musik in ein Genre einzählen will und sagt Haus und Techno, ist es ein Hausclub.
Genau, aber es mischt, wie wir gesagt haben, es mischen sich ja Genre auch beim Hardgroove, die ja auch so besorgt haben.
Genau. Und das ist auch sehr schnell, kann dem Unkundigen als Techno ins Ohr schießen, aber ich sage eigentlich.
Es ist kein 150 BPM.
Wenn wir jetzt die 137 Stile filettieren, dann ist es ja, und dann gibt es natürlich noch das, was ich ja eh schon im Intro angekündigt habe. Jetzt heißt es, glaube ich, immer noch Morgengymnastik, oder? Mhm. Die einzige amtliche After dieser Stadt. Die anderen kommen und gehen. Gab immer wieder mal welche, die da das probiert haben, aber die da nie so den langen Atem gehabt haben. Was macht das aus? Wie kommt das, dass das so eine Bank ist? Vielleicht du beide mal. Vielleicht fange ich mit dem Nick an.
Puh, ich meine, das ist interessant, alles zu rekonstruieren, weil wie ist das alles auch historisch entstanden, dass es eine Donnerstagnacht gab oder dass es Freitag-Samstag-Programm gab oder dass es auch Sonntag-Programm gab. Also der Sonntag war ja, glaube ich, das Letzte, was fremd veranstaltet war,
genau.
Über Sunday Mornings damals noch. Ja. Und das hat dann danach der Max übernommen, der Max Schell. Ich weiß nicht, ob der schon mal hier war bei dir.
Der aber war noch nicht hier.
Das wird den meisten Menschen nicht mehr so bekannt sein, aber früher sehr viel veranstaltet und eben auch bei uns die Morgengymnastik eingeleitet und gemacht. Und ja, ich glaube, es liegt ein bisschen auch am Sonntag und ein bisschen daran, dass das SAS einfach so ein bisschen eine Kultinstitution ist, was das betrifft. Die Clubs schließen, wo gehen die Leute hin? Die gehen dann in SAS am Sonntag SAS. In der Früh.
Genau,
ja, das ist einfach eingearbeitet.
In jedem Club in der Früh.
Ja, genau. Und ich glaube, das Erlebnis vor Ort trägt halt auch dazu bei und jeder weiß, das ist differenziert zu betrachten und wir haben vor allem seit 2020 dann, kurz vor der Corona-Pandemie, versucht, mögliche also Schritte zu setzen, um den Sonntag, so wie alle anderen Tage, auch sehr angenehm zu gestalten durch Maßnahmen auch vor Ort, wie das allererste Awareness-Team, was es in Wien gab, in einem Club.
Mhm. Nee, ich kann mich noch gut erinnern, es gab ja auch mal die eine oder andere wildere After-Hour mit wilderem Publikum, wo es so recht wild zugegangen ist. Wir können ja mittlerweile in die Mottenkiste gehen, es ist ja längst nicht mehr so. Da hat es dann oft auch durchaus, sage ich mal, vielleicht unangenehme Situationen gegeben. Hat sich das zum Positiven geändert? Was würdest du sagen, Anni?
Naja, ich glaube, dass dadurch, dass jetzt immer jemand da ist, der awarenessmäßig sich auch darum kümmert, dass geschaut wird, dass keiner einschläft, dass keiner unangenehm wird, dass man sich bei der Person melden kann. Das macht eine gute Freundin von mir, deswegen kriege ich auch sehr viel davon mit, was an dem Abend passiert, weil ich jetzt nicht so oft in der Früh im Club bin. Und ich glaube schon, dass sich das deutlich verbessert hat, dadurch, dass eine Ansprechperson da ist, die auch gemeinsam mit dem Restteam im Club sich darum kümmert, dass da ein safer Space zum After Hours ist.
Ja, vor allem dadurch, dass wir das implementiert haben, damals erstmals nur am Sonntag, hat sich das Team auch weiterentwickelt und da ist dieses Thema einfach auch viel brisanter geworden und es gab viel mehr Aufmerksamkeit für gewisse Themen und das hat sich bis heute, glaube ich, sehr zum Positiven entwickelt.
Mhm. Ist die Küche eigentlich immer noch einer der beliebtesten Plätze im SAS?
Oder also ich muss sagen, die letzten Male war nicht viel. Also es hat sich geändert.
Wir sind auch etwas strenger geworden.
Ich muss
geworden.
Auch sagen, ich bin auch nicht begeistert, wenn 10 Leute dort stehen.
Okay, ja, das war ja auch eine Zeit lang das größte Phänomen, die enge Küche im SAS. Liebe Anne, du selbst machst ja auch einen eigenen Brand, nämlich
ja.
Also, mit Herz.
Genau, meines Namens gegeben, also von Herz halt nur auf Herz. Genau, mache ich im SAS seit März, habe jetzt aber auch ein bisschen Sommerpause gemacht und jetzt ab September wieder.
Was macht das aus?
Die Sommerpause
Nein,
oder das
genau.
Event? Sommerpause war heiß.
Okay, die Sommerpause.
Nein, das Event, es geht eigentlich mainly um einfach so ein bisschen Uplifting und Happy Moods, dass man aus dem Club geht und einfach gut gelaunt ist. Ich habe schon angedeutet, ich habe damals in England gelebt und ich bin dort nach dem Feiern immer aus dem Club gegangen, war urbeflügelt und ja, und wollte, ja, war einfach gut gelaunt und das sollte so ein bisschen das Ding des Events sein.
Die englischen Clubs hatten ja lange den Ruf, dass man, dass es eigentlich relativ mühsam war dort. Hast du da andere Erfahrungen gemacht?
Naja, ich habe dort 2015 bis 2018, 2019 gelebt in Brighton und das ist eine Studentenstadt, die sehr offen ist und auch Pride Hauptstadt von England und sowas ist. Also ich hatte da eigentlich eine sehr offene Community, muss ich sagen. Mhm. Und die Clubs waren halt auch mit Mega-DJs immer gebucht.
Mhm. Fühlt ihr eigentlich auch, dass junge Leute heute weniger weggehen, weniger trinken und sich weniger Tour machen? Ich meine, du hast ja mal so ein lustiges Posting gemacht, Bum zu auf Tour. Ist das noch?
Also Bum zu auf Tour hat jetzt einen neuen Ableger und zwar Nüchtern und Schüchtern.
Okay.
Aber,
gefällt mir auch besser.
Ja, naja, man wird älter, ne? kommt mir nicht so vor, dass jetzt so viel zurückgeht. Ich glaube, das ist einfach ein Ding von anderen Räumen vielleicht, aber es kommt mir nicht so vor, als wären die Leute so viel weniger unterwegs, aber es ist wahrscheinlich ein Bubble und alter Ding.
Ich glaube, es ist schon multikausal. Es hat sicher auch was mit wirtschaftlichen Entwicklungen zu tun, sowie auch mit Transformationsprozessen in der Gesellschaft, dass Menschen vielleicht eher weniger andauernd ja, konsumieren wollen, glaub, sondern das selektiv aussuchen.
Ich glaube, das ist aber ein altes Ding auch. Also ich glaube, dass es auch ein altes Ding ist und zum Thema weniger, also dass alle weniger ausgeben wollen, sind sie halt in anderen Spaces wie zu Hause, wie später im Club. Und
ja,
so
ich meine, es
also
gibt schon
kommt mir vor,
diverse Statistiken, die belegen, dass auch jungen Personen eher dazu tendieren, einen gesünderen, unter Anführungszeichen, Lifestyle führen zu wollen. Und ich glaube, das schlägt sich auch auf die Clubs aus.
Ja. Okay. Aber das SAS war ja auch immer ein Club, der nie zu teuer war. Die Leute konnten sich das immer noch leisten. Es haben auch nie, ich weiß nicht, die super über Namen dort gespielt. Das musste man auch dort gar nicht hinbringen. Eine Zeit lang haben natürlich Karotte, glaube ich, und einige bekannte Leute haben dort gespielt.
Ja, wir hatten schon die ein oder anderen sehr bekannten DJs vor Ort.
Aber ich glaube, das ist auch immer ein Fall von auch Auslastung. Der Club ist halt auch relativ klein.
Genau, und das, wenn man es dann wirklich darauf anlegt, die meisten, die wir da jetzt da aufzählen, die sind ja dann nach einem Event noch mitgegangen und haben After-Hour gespielt. Geht ja halt auch nicht mehr so einfach. Apropos After-Hour, noch eine Frage. Es gab immer dann einen After-Hour-Beauftragten, das warst quasi jetzt du am Schluss, Nick, oder? Und vorher andere, du hast Max Schell aufgezählt oder auch den Fabiano, jetzt fällt's
an. Ich habe die Frage jetzt gerade nicht verstanden.
Ob es jetzt auch einen After-Hour-Beauftragten gibt, ob das getrennt ist sozusagen, weil es gab immer einen zweiten, der dann für die After-Hour speziell zuständig war.
Also ich muss da etwas korrigieren, weil ich war nicht After-Hour-Beauftragter, sondern ich habe einfach das Programm komplett gemacht. Am Anfang hat der Max eben das Programm für die After-Hour gemacht, dann hat der Fabiano kurz das für die After-Hour gemacht und dann haben wir entschieden, das macht Sinn, dass das einfach alles von einer Person ausgeht und ich bin dann auch vor Ort gewesen, ja, tatsächlich, ja.
Aber ist jetzt dann sozusagen das SAS selbst vor Ort und du stehst dann nicht auch noch bis Sonntag zu Mittag drinnen und schaust, dass das alles läuft?
Nicht jeden Sonntag.
Ja. Okay. Also prinzipiell ist das Team vor Ort, was für alle Tage zuständig ist. Und,
aber das Booking mache ich auch für den Sonntag.
Genau.
Anni ist keine extra Beauftragte.
Anni ist quasi
for all.
So wie ich vorher Programmgestalterin für Donnerstag bis Sonntag.
Mir hat Direktor besser gefallen.
Du kannst gern die Direktorin sein.
Danke.
Ab jetzt gekürt Anni Herzer, die neue Programmdirektorin vom SAS Music Club.
Was auch beim SAS aufgefallen ist, ihr wart die ersten, oder ich glaube wirklich einer der ersten Clubs, die dann Awareness hatten, schon vor der berühmten Diskussion, die wir letzten Sommer geführt haben, vor allem in der After-Hour. Da kann ja im Nebel doch einiges passieren. Wie wichtig ist das? Gibt es ein fixes Awareness-Team?
Ja.
Ja, es gibt ein fixes Awareness-Team und ich bin gerade auch dabei, es noch weiter auszubauen, dass noch mehr Kapazitäten da sind.
Also 2020 gab es ja wirklich kein Best of Practice. Das heißt, wir haben versucht, wie können wir das implementieren? Und damals gab es auch für uns gar nicht so den Begriff Awareness. Da haben wir gesagt, okay, wie können wir da jemanden vor Ort hinstellen, der ein bisschen schaut auf einer Metaebene, was läuft, was ist los und potenziell auch mit bestem Wissen und Gewissen interveniert, wenn es notwendig ist. Also wir sind auch kein Raum gewesen, wo wir keine Reibung wollen. Also Reibung ist tatsächlich auch gut und es kommen ja Menschen aus unterschiedlichen soziokulturellen Hintergründen oder
unterschiedlichen Zuständen vor allem.
Ja, Zuständen, milieubedingten Eigenheiten etc. Und Reibung soll passieren. Wir wollen nicht, dass sich Menschen die ganze Zeit nur in Bubbles befinden und sich aus dem Weg gehen, sondern dass da auch eine gesellschaftliche Vermischung stattfindet und ein sicherer Rahmen, wo das auch passieren kann. Und das war für uns im SAS immer wichtig, dass das da vor Ort passieren kann und sich Menschen so wohl dabei wie möglich fühlen, außer es werden Grenzen überschritten. Und ja, dafür gab es dann nicht nur das Awareness-Team, sondern alle im Club, die darauf auch geschaut haben.
Aber es wurden schon einige sicherlich, nehme ich einmal an, aus dem Club gebeten, weil sie sich
auf jeden Fall
andauernd.
Aber ich glaube, das gibt es in jedem Club.
Aber es wären auch viele Leute, die aus dem Club gebeten werden, wären auch wieder reingelassen mit der Zeit, weil wir geschaut haben, dass es, wie soll ich sagen, mit diesen Personen dann auch wieder besser ging. Also vielleicht so ein bisschen auch ein Auftrag, die Menschen, die vor Ort nicht ganz wissen, wie die Verhaltensregeln in einem Club sind, dass die auch lernen. Ja.
Also ein reuiger Filmriss, wenn er dann wirklich ehrlich bereut wird, geht.
Ja,
sofern
und wenn auch entschuldigt wird und wenn Einsicht da ist.
Und wenn irgendein gewisses Verständnis und eine Weiterentwicklung.
Genau, ja. Also
jetzt eine Frage an dich. Du hast ja gesagt, Haus gemacht. Du warst einmal eine Zeit lang mit Haus gemacht. Du bist wahrscheinlich immer noch damit eng verbunden. Ich frage dich einfach mal, wie beurteilst du mittlerweile als mittlerweile sehr gut mit der Szene von Wovone DJing DJ, Entschuldigung, man darf nicht DJ sagen, DJ und Veranstalterin, die Techno-MeToo-Debatte ein Jahr danach.
Ja, also es hat jetzt eine Zeit lang ein bisschen weniger passiert und alles ist zurückgegangen zum Normal. Doch wir haben jetzt vor kurzem eben, weiß nicht, hast du bestimmt auch gelesen, den Artikel und auch österreichweites Awareness-Pflicht-Gesetz, glaube ich, jetzt durchgebracht. Also nicht wir, sondern obviously die Techno-MeToo Vertreterinnen.
Genau, mich hat an der Diskussion ein bisschen gestört oder an dem Bericht, dass sie geschrieben haben, ein sehr bekannter DJ, und dann haben alle im Hintergrund gerätselt, ich sage den Namen natürlich nicht, aber den kannte keiner.
Es war kein sehr bekannter DJ, ja. aber hat er hat in Wien Musik gemacht.
Er hat in Wien Musik gemacht.
Und viel.
Aber auf jeden Fall, nur zur Erklärung, wurde auf jeden Fall arrestiert, und weil es dann doch massive Vorwürfe gegeben hat. Gut, aber du sagst es auch, eine Awareness-Pflicht, ja, das soll
jetzt... Das ist jetzt schon ein großer Schritt, finde ich, den sie da weitergebracht haben.
In Wiener Veranstaltungsgesetz implementiert werden, um das schöne Wort von dir öfter zu verwenden. tatsächlich soll das jetzt eine Bedingung sein, um leichter an Genehmigungen zu kommen. Aber vor allem auch für größere Locations, die eine kulturelle Bedeutung für die Stadt haben.
Und da ist auch, glaube ich, große Anerkennung und auch Dankbarkeit meinerseits außer an die Vienna Club Commission, weil die sind da sehr involviert, engagiert und machen da sehr viel, dass da auch was vorangeht. Und das finde ich persönlich sehr gut.
Okay. Ja, dann frage ich jetzt noch dich sozusagen als scheidenden Programmdirektor. Jetzt haben wir uns auf den Titel geeinigt. Welche Pläne hast du noch? Oder war es das jetzt für dich und der Clubwelt? Keine Meuterei mehr?
Also irgendwo werde ich dem Sach sicher immer... behalten bleiben, wenn ich das jetzt so sagen könnte. Als DJ werde ich sicher weiterhin auch hin und wieder spielen. Das ist schon etwas, was Leidenschaft in mir weckt und was ich sehr gern mache. Aber Veranstalten an sich, glaube ich, ist jetzt mal vorbei für mich. Ja.
Du bist ja mittlerweile, du hast ja dein Studium abgeschlossen.
Genau, also ich bin praktizierender Psychotherapeut und widme mich dieser Tätigkeit.
Da könntest du ja dann dort ein Kammerl haben und...
Also wer weiß, was sich in Zukunft so auch Tätigkeiten im Clubbereich für mich verwirklichen werden. Da gibt es schon Pläne, die mehr in eine psychosoziale Richtung gehen würden, auf einer Metaebene, als speziell in einem Club für Musikprogramm zu sorgen.
Denke ich mir auch. Da wünsche ich dir mal auf jeden Fall alles Gute. Hut ab auf jeden Fall. Und du, Anni, dir natürlich jetzt auch für das Neue,
Dankeschön.
Was kommt. Und vielleicht geht es ja dann noch irgendwann weiter. Hast du eigentlich mal vor, auch selbst Musik zu bauen? Oder machst du das eigentlich schon?
Ja, es sind zu viele Hobbys und zu little time. Aber ja, es steht auf jeden Fall auch noch auf meiner List of things to do, aber mit drei verschiedenen Jobs und Auflegen, Veranstalten. Und jetzt nochmal eben das Neue starten, glaube ich, dauert das noch.
Du bist ja auch irgendwie ein bisschen noch immer als Grafikerin, was heißt ein bisschen, du bist immer noch Grafikerin und machst da, glaube ich, einiges für Lighthouse und Co., stimmt
genau,
das?
Genau, ja, beim Lighthouse bleibe ich auch noch und ich mache halt auch noch nebenbei einige Clubgrafiken und Eventgrafiken und ja.
Äußerst umtriebig. Na dann, Genau. Vielen Dank, dass ihr die Zeit gefunden habt. Ihr hattet ja schon einen guten Start, aber jetzt nennen wir es einen guten Start in den Herbst, der irgendwann nochmal kommen wird. Und ja, alles Gute. Danke für den Besuch.
Dankeschön.
Sehr gerne, danke.
Euch da draußen wünsche ich auch natürlich noch nur das Beste für den ausklingenden Sommer. Ihr könnt alle Podcasts weiterhin nachhören, wo es Podcasts gibt auf allen Plattformen. Und in 2 Wochen hören wir uns dann hier wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl.
Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.